Jetzt kommen wir zum letzten Covid-Thema. Beziehungsweise eigentlich ist es gar kein Covid-Thema, aber seitdem wir Covid behandeln, ist es in aller Munde, nämlich die Bauchlagerung. Wenn Patienten einen Oxygenierungsindex von unter 150 haben, dann müssen sie in Bauchlage. Das weiß seit Covid wahrscheinlich jeder Gynäkologe.
Nein, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber.
Ja, aber es ist wirklich viel, viel verbreiteter, als es vorher war. Und man sieht ja einfach auch diese Bilder aus Italien, weiß ich noch ganz genau, wie so Hallen voll beatmeter Patienten in Bauchlage sind. Dass das so ist, wissen wir alle schon lange, aber was bringt uns die Bauchlage und worauf müssen wir vielleicht achten? Das haben wir einmal versucht für euch zusammenzustellen. Wir bringen den Patienten in Bauchlage und was passiert? Zuerst einmal müssen wir über Physiologie und Pathophysiologie reden. Compliance, müssen wir einmal kurz erklären für Nicht-Anästhesisten, ist etwas, was man eigentlich im Physio schon mal gelernt haben sollte. Also wer in Physio aufgepasst hat, sollte das schon mal gehört haben. Es beschreibt das Verhältnis zwischen Volumenänderung und Druck, wird in Milliliter pro Millibar angegeben. Der Kehrwert des Ganzen.
Also um das mal plastisch zu sagen, oder ist doch einfach, ich gebe zum Beispiel ein Millibar mehr Druck auf die Lunge und es erhöht sich das Tidalvolumen um 50 Milliliter.
Genau.
Zum Beispiel. Das ist die Compliance.
Das ist die Compliance. Der Kehrwert wäre die Elastance. Vorsicht, nicht die Resistance. Da neigt man manchmal zu, das zu sagen, die Elastance. Und das ist die Druckänderung pro Volumenänderung. Also wenn etwas, ein Gewebe zum Beispiel steifer wird, wenn der Druck höher, wenn das Volumen größer wird oder so. Genau. Und wir wollen eine möglichst gute Compliance. Umso niedriger die Compliance, irgendwann kommen wir in den Bereich, dass wir extrem hohe Drucke brauchen, um den Patienten zu beatmen. Dann sind wir im Bereich, was so als Babylung bezeichnet wird, dass die Lunge so klein ist, dass wir sie nur mit extrem hohen Drücken beatmen können. Die Compliance von unseren beatmeten Patienten setzt sich prinzipiell aus zwei Sachen zusammen. Einmal der Compliance des Thorax, also des knöchernen und Gewebe und bindegewebigen Thorax und der Lunge selbst. Die Thorax-Compliance hat drei anatomische Grenzen. Die vordere Brustwand, die hintere Brustwand, also vorne Sternum, knorpelige Rippenübergänge und die Rippen. Hintere Brustwand, Wirbelsäule und die Rippen, die von dort entspringen. Und die Schulterblätter natürlich und abdominell das Zwerchfell. Ja. In Rückenlage ist es so, dass die Thorax, also dass die Compliance der Beatmung hauptsächlich von der vorderen freiliegenden Brustwand und dem Zwerchfell bedingt wird. Wenn wir den Patienten jetzt in Bauchlage drehen, ändert sich das Ganze. Dann ist es nämlich, ist die Compliance bestimmt durch die hintere, also die hintere Thoraxwand und weiterhin das Zwerchfell. Und das führt, wenn wir den Patienten drehen, erstmal zu einer Abnahme der Compliance, weil die hintere Thoraxwand deutlich steifer ist als die vordere. Das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Da müssen wir gar nicht drauf eingehen. Jeder, der Patienten als Anästhesist in Bauchlage bei Wirbelsäulen-OPs schon mal betäubt hat, der kennt dieses Phänomen. In dem Moment, wo man den Patienten dreht, nimmt die Compliance ab. Genau, die Lungen-Compliance, der zweite Faktor, ist bei der ADRS erstmal beim initialen ADRS nicht groß beeinflusst und der gesunden Lunge sehr ähnlich. Das ist ja auch das Faszinierende bei den Covid-Patienten erstmal, dass die sich eigentlich von den Drücken her, wenn es nur ums Luft reingeht, sehr, sehr gut beatmen lassen. Die oxygenieren halt schlecht. Ja, das heißt, sowas wie Surfactant-Mangel und Fibrose im Rahmen des ADS spielen erst in bei längerer Beatmung beziehungsweise in späteren Krankheitsphasen eine Rolle und nicht bei der Initialphase. Eine Veränderung dieser Lungencompliance und auch der Gesamtcompliance ergibt sich dann hauptsächlich aus der Rekrutierung. Ja? Jetzt versuche ich das mal zu erklären und das ist nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Wir drehen den Patienten auf den Bauch. Was wir jetzt erwarten, wenn die Lunge optimal ist und nicht wir große Atelektasen haben im hinteren Teil, ist, dass unsere Compliance abnimmt. Ja? Wenn die Compliance nicht abnimmt, sondern gleich bleibt oder zunimmt, dann liegt das daran, dass durch die Umlagerung vom Rücken in die Bauchlage dorsale Lungenabschnitte aufgehen. Ja, also wir haben eine Rekrutierung und wir dadurch quasi mehr Lungenabschnitte belüften und das wiederum führt dann zu einer hoffentlich verbesserten Gesamtcompliance, weil wir die ventralen Lungenabschnitte hoffentlich durch unseren Piep, den wir von außen durch das Beatmungsgerät zugeben, offen halten.
Zumindest zum Teil.
Ja, ich gebe zu, das ist relativ abstrakt, aber wenn man sich es einmal bewusst gemacht hat, dann macht das eigentlich Sinn.
Also merkt euch, Rekrutierung, wenn ihr den Patienten auf den Bauch dreht, mehr Lungenanteile können belüftet werden. Warum das im Einzelfall so ist, ist relativ egal.
Ja. Dazu haben wir wenn wir eine feuchte Lunge haben, wie wir gerade in den Leitlinien gelernt haben, sollen wir den Patienten ja eher trocken fahren. Trotzdem, wenn die im ARDS eine eher feuchte Lunge haben, haben durch das Drehen des Patienten haben wir so einen Effekt wie bei einem Schwamm, dass die Flüssigkeit sackt vom oberen Teil oder vom dorsalen Teil zum ventralen, also zu dem dann unten liegenden. Und dadurch haben wir ebenfalls einen Rekrutierungseffekt. Also dadurch haben wir hoffentlich mehr dorsale Lungenabschnitte, die aufgehen und dadurch der Beatmung zur Verfügung stehen, um das mal so zu sagen. Das ist der Idealfall, den wir da haben. Jetzt kommen wir zu dem viel genannten Bauchlage verbessert das Ventilations-Perfusions-Verhältnis. Durch das Lagerungsmanöver, habe ich jetzt gesagt, verringern wir erstmal die Gesamtcompliance. Dadurch haben wir eine bessere Druckverteilung unseres Beatmungshubes in der gesamten Lunge und im Idealfall belüften wir Lungenabschnitte zusätzliche Lungenabschnitte. Erstmal völlig egal, wo die liegen. Dadurch kommt mehr Blut mit belüfteten Lungenabschnitten in Kontakt und wir haben dadurch eine Verringerung des Schandvolumens. Es ist nämlich so, dass anders als man vielleicht erwartet, die Durchblutung der Lunge, egal ob sie in Bauch- oder Rückenlage ist, nahezu gleich ist. Ja? Wir haben dadurch auch weniger Totraumventilation, weil in Rückenlage ist es so, dass die vorderen Lungenabschnitte überbläht werden, weil der ganze Druck quasi in die vorderen Lungenabschnitte kommt. Und da die dann auch gar nicht mit Blutgefäßen in Kontakt kommen und das dann zur Totraumventilation führt, das vermindern wir dadurch auch. Also, wenn man sich Stichworte merken möchte, wir haben durch die Bauchlage eine bessere Druckverteilung und durch die bessere Druckverteilung belüften wir mehr Lungenabschnitte und durch die Belüftung von mehr Lungenabschnitten haben wir weniger Schandvolumen und weniger Totraumventilation und ein besseres Ventilations-Perfusionsverhältnis. So viel zu besseren, also zu den physiologischen Aspekten der Bauchlage. Soweit man das in einem Podcast erklären kann oder soweit ich das in einem Podcast erklären kann. Diese Verbesserungen sollen dann natürlich zu einer besseren Oxygenierung und zu einer verbesserten Dekarboxylierung führen. Wenn die Dekarboxylierung dadurch nicht besser wird, gibt es tatsächlich Studien, die sagen, dass das einfach prognostisch ein schlechter Marker ist. Das können wir, glaube ich, aus unserer Erfahrung mit Covid auch bestätigen. Ja. Wenn die oxygenieren die ganze Zeit nicht gut, aber wenn die anfangen schlecht zu dekarboxylieren,
dann geht's dann in die falsche Richtung.
Dann geht's
entweder an die ECMO oder leider oft auch zum letalen Ausgang.
Ja. Genau, Indikation der Bauchlage haben wir schon gesagt. Ab einem Oxygenierungsindex von 150 sollten die Patienten in die Bauchlage gebracht werden. Das führt, gibt es auch gute Studien zu einer signifikanten Senkung der Mortalität. Für Patienten mit einem besseren Oxygenierungsindex wurde aber sogar gezeigt, dass die davon nicht profitieren. Ja, also die haben weder eine Reduktion der Mortalität noch der Beatmungsdauer.
Weshalb auch eine ständige Re-Evaluation erfolgen sollte nach den Umlagerungen, ne? Ob
das noch Sinn macht oder nicht, komme ich aber noch zu. Weil auch eine Sache, wo ich dachte, okay, ist man vielleicht manchmal nicht konsequent genug.
Das ist richtig, das ist die Kehrseite der Medaille.
Kontraindikationen, es gibt keine absoluten Kontraindikationen, weil wir natürlich bei einem Oxygenierungsindex von 100, von kleiner 150 von einer akut lebensbedrohlichen Situation reden. Aber es gibt Sachen, wo man natürlich gründlich abwägen muss. Instabile Wirbelsäulen oder Beckenverletzungen, muss man sich gut mit den Chirurgen besprechen, ob man diese Patienten drehen kann. Unversorgte Mittelgesichtsfrakturen ist sicherlich eher eine Rarität, aber muss man auch genau mit den MKG-Chirurgen sprechen, ob das geht. Offenes Abdomen, offene Bauchwunden, genau das gleiche. Erhöhter Hirndruck, da ist tatsächlich die Bauchlage möglich, das sagt sogar die Leitlinie. Die empfehlen aber eine kontinuierliche Hirndruckmessung, wenn man das macht. Ja. Und bedrohliche Herzrhythmusstörungen, das bezieht sich auf einen bevorstehenden Arrest. Muss man auch sagen, meistens ist diese bevorstehende Arrest ja ein Oxygenierungsproblem. Das heißt, wenn man ihn dann nicht in Bauchlage bringt, ja.
Also die gute Nacht ist ja zum Beispiel, wenn man das auf Covid-Patienten bezieht, die sind ja oft, nicht in der Regel, aber oft hämodynamisch so stabil, dass sie wenig Katecholamine bedürfen, ja, dass diese bevorstehende Arrestsituation eher eine Rarität ist. Was passieren kann, ist dieses klassische Dichtmachen beim Drehen. Mhm. Aber da kommt Torben sicherlich noch drauf, was man dagegen tun könnte.
Hämodynamische Instabilität, wo wir darüber sprechen. Also wenn wir tatsächlich jemanden haben, meinetwegen wegen der bakteriellen Superinfektion im septischen Schock als Beispiel, das ist keine Kontraindikation, weil auch das ist in Studien ganz gut untersucht. Die Bauchlage führt nicht zu einer hämodynamischen Verschlechterung des Patienten. Also die Katecholamindosen bleiben gleich. Allerdings, wenn die Patienten so instabil sind, dass sie, ich nenne es jetzt mal Minimal Handling, also dass man sie möglichst nicht anfassen möchte, weil jede Bewegung zu rasanten Blutdruckänderungen führt. Es bringt uns auch nichts, wenn der Patient beim Umlagern verstirbt. Das ist auch klar. Also auch das ist eine relative Kontraindikation. Adipositas, möchte ich nochmal herausstellen, ist keine Kontraindikation. Adipose Patienten profitieren häufiger von der Bauchlage, weil die häufiger Atelektasen haben. Fortgeschrittene Schwangerschaft ist sicherlich ein Kolibri, aber auch das ist keine Kontraindikation. Man sollte nur auf eine adäquate Lagerung achten, aber darauf sollte man eh achten. Ja. Wann und wie lange machen wir das Ganze? Also nach Indikationsstellung, also wenn wir festgestellt haben, der Oxygenierungsindex ist schlecht und der Patient muss in Bauchlage, weil er ein ALDS hat oder eine Covid-Pneumonie oder ein ALDS bei Covid-Pneumonie, dann sollte das umgehend passieren. Und umgehend heißt noch in deiner Schicht, also in eurer Schicht. Und nicht erst, also ich meine, klar, wenn in 5 Minuten...
Also ich versuche das immer so, die BGA 5 Minuten vorher, dann, ja, also den müsstest du gleich drehen.
Genau, das ist schlechter Stil, ja.
Ich weiß, aber ich kann damit leben.
Wie lange sollten die Intervalle andauern? Es gibt keine Studien, die jetzt irgendwas da beweisen, muss man ehrlich sagen. Die Good Clinical Practice ist 16 Stunden Bauchlage, 8 Stunden Rückenlage. Zum einen, weil die ganzen pflegerischen Maßnahmen in Rückenlage durchgeführt werden müssen oder ein Großteil der pflegerischen Maßnahmen. Ernährung geht in Rückenlage zumindest deutlich besser. Komme ich auch nochmal gleich ganz kurz zu. Und weil bei zu langer Bauchlage einfach die Gefahr von Druckstellen gerade im Gesichtsbereich ordentlich zunehmen.
Ja.
Ja. Wie lange sollte das Ganze gemacht werden? Und da ist ja oft, was Johannes schon sagte, reevaluieren, ob die Patienten noch davon profitieren. Profitieren tun die oder abgebrochen oder unterlassen kann die Bauchlage werden nach Leitlinien, wenn der Oxygenierungsindex über 150 ist, bei einem PEEP von weniger als 11, ja, und einem FiO2 von kleiner als 60. Ja.
Also eine relativ entspannte Beatmungssituation.
Naja, also ja.
Für ADS-Patienten.
Für ADS-Patienten, ja. Alternativ sollten die Patienten, auch wenn es keine Unterschiede in der Oxygenierung gibt oder in der Dekarboxylierung, weiter gedreht werden. Das sagen sowohl die Leitlinien als auch die Studien, in die ich geguckt habe. Mhm. Liegt aber zugegebenerweise daran, dass in den Studien das einfach immer so gemacht wurde. Das wurde halt durchgezogen, bis die Patienten entweder besser wurden.
Oder tot waren.
Oder tot waren. Ja.
Aber weil so die Good Clinical Practice, ob die gut ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die Clinical Practice ist ja zu sagen, ja, der profitiert nicht mehr.
Also die Gase ändern sich nicht
mehr. Die Gase ändern sich nicht mehr, deshalb lassen wir es jetzt, ne?
Ja, und das ist tatsächlich etwas, was die Leitlinien so nicht vorsehen, muss man ehrlich sagen. Beatmung in der Bauchlage, im Endeffekt gelten die absolut gleichen Regeln wie in der Rückenlage. Wir sollten eine lungenprotektive Beatmung mit einem Tidalvolumen von kleiner als gleich 6 Milliliter pro Kilogramm, mit einer, wenn nötig, permissen Hyperkapnie von 50 bis 60 und einem pH von größer 0,72, also auch die Azidose kann ein Stück weit toleriert werden. Ein Piep nach Piep-Tabelle, da kann man auch sehr schön einen Piep-Trial machen, oder um den optimalen Piep zu ermitteln. Da habe ich hier noch im Artikel nochmal verlinkt, wie das geht. Guckt euch das einfach mal an, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. FiO2 sollte niedrigstmögliche Einstellung haben, um ein SpO2 von 90 bis 94 zu erreichen. Atemfrequenz 12 bis 20, sagen die Leitlinien, ehrlicherweise schocken mich da 22 oder so auch nicht. Hohe Leitlinien machen natürlich auch eine hohe Totraumventilation. Ja. Was auch häufig nicht gemacht wird, Spontanatmung scheint das Outcome auch in Bauchlage zu verbessern. Und es gibt tatsächlich Studien, ich habe keine Studien zu BiPAP gefunden, aber es gibt Studien zu APRV, also Airway Pressure Release Ventilation.
Mhm. Sehr gut.
Genau, die einen Vorteil
belegen.
Es gibt aber keine Vergleichsstudien zu BiPAP-Beatmung, das ist dann immer die APRV im Vergleich zu PCV oder IPPV.
Und man muss sagen, es gibt auch viele Kliniken, die haben gar kein APRV.
Ja, ist sicherlich auch nicht bei allen Beatmungsgeräten mit drin. Und auch da ist es so eine Sache, das ist eine Beatmungsform, die ja dem BiPAP gar nicht so unähnlich ist. Also es ist sicherlich von den Drücken und von den Ventilstellungen ein bisschen anders, aber das Grundprinzip, es erlaubt freie Atemzüge auf verschiedenen Druckniveaus,
ja,
um das mal zu vereinfachen. Ich glaube, es ist einfach etwas, womit man umgehen können muss. Und so diese Beatmung erst zu etablieren, jetzt wo man da Patienten in Bauchlage hat, ist vielleicht der falsche Zeitpunkt. Also weiß ich nicht, wenn man sonst immer Patienten mit BiPAP beatmet. Gut, aber das müsst ihr selbst rausfinden. Es ist sicherlich auch eine gute Zeit, wenn ihr gerade auf Intensivstation seid, um euch damit auseinanderzusetzen. Enterale Ernährung. Da möchte ich eigentlich nur kurz zu sagen, das geht in Bauchlage. Ihr müsst eine regelmäßige Refluxkontrolle machen. Die Laufraten sind meistens, die Patienten vertragen, nicht so hoch wie in Rückenlage. Wir haben meistens so Laufraten von 20 bis 30 Milliliter die Stunde. Aber das geht und das, umso mehr enterale Kalorien der Patient kriegt, umso besser. Umso weniger müsst ihr IV geben.
Also wenn ihr mich böse machen wollt, dann schaltet ihr die enterale Ernährung aus, wenn ihr den Patienten auf den Bauch dreht und kommuniziert mir das ganz munter mit, ja, der Reflux steigt dann immer so an.
Mhm.
Dann geht die Bombe hoch.
Also jedes Mal wieder probieren und sowohl die Leitlinien als auch meine Erfahrungen sagen, das geht. Und das geht ganz gut. Ja, nicht bei jedem, aber bei vielen Patienten. Komplikationen haben wir schon drüber gesprochen, sind hauptsächlich Gesichtsödem, Druckulzera im Gesicht, Becken, Knie, Beatmungsprobleme wie Husten und Pressen und Tubus- und Katheterdislokationen. Bei Tubusdislokationen habe ich den Eindruck, aus Angst wird der Tubus tendenziell eher zu tief reingeschoben. Ich habe immer den Eindruck, die Hälfte der Patienten essen ihren Tubus auf, wenn man hinten die Kurve, aber das mag auch an unserer Klinik liegen. Muss man auf jeden Fall auch drauf achten. Genau. Inkomplette Bauchlagerung ist etwas, was auch häufig gemacht wird, weil das einige potenzielle Vorteile gesehen werden, weil die Pflege leichter ist und der Patient ein bisschen leichter zu lagern ist, also so eine 135-Grad-Lage. Es gibt allerdings Vergleichsstudien zwischen Bauchlage und, also kompletter Bauchlage und inkompletter Bauchlage, und die sagen leider, die komplette Bauchlage ist zumindest im schweren ALDS, wovon wir jetzt hier eigentlich ja immer reden, besser. Das heißt, wir sollten die Patienten in die komplette Bauchlage bringen. Durchführung, also einmal kurz gedanklich durchgehen, wie bringe ich jemanden in Bauchlage? Man braucht je nach Patienten Gewicht und Umfang und Anzahl der Leitungen, die
Umfang ist ein schönes Wort.
Und Anzahl der Leitungen, die in und aus diesem Patienten rauskommen. Meiner Erfahrung nach, also einen Arzt und 2 bis 5 pflegende / Helfer dafür. Ja.
Also den 80 Kilo Standardpatienten kann man mit 3 Leuten, sprich einen Arzt plus 2 Pflegende, drehen.
Ja, genau.
Bei geübtem Team, muss man natürlich sagen.
Genau. Dann sollte man natürlich, weil die Druckulzera so ein Problem darstellen, in Rückenlage übrigens auch, bei beatmeten Patienten, aber gerade in Bauchlage, weil es natürlich dann auch im Gesicht und so ist, sollten wir Antidekubitus-Matratzen verwenden, die jede Intensivstation wahrscheinlich doch zur Verfügung haben. Weitere Risikofaktoren sind hochdosierte Katecholamintherapie, Adipositas, Karexie und Corticosteroidtherapie, die ja alle Patienten zumindest mit Dexamethason haben, muss man ja ehrlich sagen, zumindest 10 Tage lang. Wir haben da ein YouTube-Video, wie man den Patienten auf den Bauch schmeißt in unserem Artikel.
Genau, das ist exemplarisch, ne? Da gibt es 7500 verschiedene, wenn man bei YouTube Bauchlage eingibt. Wir haben es von der Divi euch eins reingestellt.
Johannes hat mir das gezeigt, ich kannte das gar nicht und ich finde, das ist ein sehr schönes Video. Vorbereitung, das ist ganz wichtig. Alle Katheterdrainagen und der Tubus bzw. das Tracheostoma müssen adäquat gesichert werden. Dazu gehört je nach Praxis auch manchmal das Überblocken des Tubus. Es hat sich, machen doch relativ viele Leute und ich sehe da für den kleinen Moment auch kein Problem drin.
Ich sehe da auch kein Problem, aber gibt es eine Studie, die einen Vorteil zeigt? Ich meine nicht.
Nee, eine Studie gibt es da mit Sicherheit nicht. Ich verstehe aber, dass wenn man da am Kopf steht, dass man sich mit einem leicht überblockten Tubus vielleicht ein bisschen sicherer fühlt. Auch was so Lackagen angeht. Zumindest
ich fühle mich immer sicher.
Zumindest einmal den Kraftdruck kontrollieren, ob er nicht nur bei 15 ist.
Ja, das sollte.
Ja.
Sollte sowieso
sein. Alles an Schläuchen, was ab kann, abmachen. Also jetzt die enterale Ernährung, die Basisinfusion. Natürlich muss irgendwo noch Infusion laufen, dass man im Zweifel auch noch Medikamente spritzen kann, aber die Basisinfusion, die über 6 Stunden läuft, die kann da sicherlich auch ab. Die parenterale Ernährung kann ab, der Kaliumperfusor wegen dem Kalium von 3,0 kann auch für einen Moment ab. Der Insulinperfusor kann für einen kleinen Moment ab und selbst der Heparinperfusor kann für einen kleinen Moment ab.
Weiß ich nicht. Nein, natürlich. Also ich bin ja sowieso, ich mache das sogar noch krasser. Also wenn der Patient stabil ist, dann baue ich tatsächlich für 2 Minuten alles ab.
Okay, nee, das mach ich nicht.
Also die Beatmung lasse ich dran.
Ja.
Und die CO2-Messung auch.
Die CO2-Messung auf jeden Fall mit der Beatmung. Aber es gibt auch Leute, die den Tubus klemmen und die Beatmung abmachen. Habe ich auch schon gehört. Die Augen sollten geschützt werden, wenn nötig Urglasverbände drauf, ansonsten vernünftig gepolstert. Ihr solltet alles in Griffreichweite haben und das ist im Covid-Zimmer manchmal schwierig, was ihr für einen Notfall braucht, gerade für die notfallmäßige Atemwegssicherung. Habt ihr, guckt einmal in die Patientenakte, war der scheiße zu intubieren? Dann sollte das Videolaryngoskop auf jeden Fall da sein, wenn es nicht in der Nähe ist. Die Notfallmedikamente sollten im Covid-Bereich da sein. Und das ganze Material zur Sicherung des Atemwegs.
Und ein Beatmungsbeutel.
Ja, mit Filter drauf. FiO2 sollte auf 100%.
Und nicht erst zum Drehen, sondern schon 3 Minuten vorher vielleicht.
Genau. Und der Patient sollte tief schlafen. Mindestens RAS-2, ich würde eher zu RAS-4 oder -5 tendieren. Und gegebenenfalls relaxieren, da kann man jetzt keine richtige Empfehlung zu aussprechen, zur routinemäßigen Relaxierung zumindest nicht. Aber bevor der Patient Probleme macht,
Ich sehe die Indikation da eher relativ großzügig, man möge mich dafür in der Luft zerreißen, aber da riskiere ich lieber nichts.
Ja. Gut, dann das Drehmanöver, der am Kopf sichert Tubus und wenn am Kopf noch Katheter sind, wie der ZVK, dann natürlich auch den ZVK und gibt die Anweisungen. Es gibt verschiedene Techniken, deswegen haben wir uns jetzt nicht auf eine festgelegt, wie man das eigentliche Drehmanöver machen kann. Wichtig ist, ihr müsst euch vorher darauf einigen, wie ihr es macht. Im Endeffekt ist es vollkommen egal, welche Technik ihr anwendet. Einigt euch vorher, überlegt euch vorher, wie müssen die Arme gelagert werden, wie müssen die Arme am Ende lagern, wie lagern wir den Kopf. Das ist auch ganz wichtig. Da gibt es vorgefertigte Lagerungskissen. Es gibt aber auch, und ich kann zumindest nicht sagen, dass das unterlegen ist, die Möglichkeit einfach aus einer Decke oder aus einem Kissenbezug so einen Ring zu basteln für den Kopf. Auch das habe ich schon.
Was man nicht nehmen sollte, sind die Mollys.
Ja.
Also aus den Mollys sollte man nichts bauen. Da gibt es auch Empfehlungen zu, das nicht. Also habe ich im Internet gefunden, dass man das nicht machen soll. Kissen oder so ist kein Problem. Verschiedene Verbandstoffe in so einem Netzverband, den man so für Kopfplatzwunden nimmt. Da gibt es auch diese Stromverbände. Ja. Die kann man schön formen. Die kann man auspulsern mit so Gipswatte im Prinzip. Das geht ganz gut. Wenn man die Lagerungskissen hat, ist natürlich sehr schön, weil man nichts bauen muss, aber es gibt im Prinzip keine Studie, die zeigt oder keine Inzidenz dafür bei eintretenden Druckulzera häufiger aus als bei dem anderen. Wichtig ist augenfrei, nasefrei, kinnfrei, im Prinzip genau wie im OP, dass man das, da fasst man auch natürlich gefälligst einmal drunter und kontrolliert das und sagt, ja, sieht schon gut aus, danke, tschüss. Also so.
Genau. Kontrollieren und jetzt nicht, weil ihr irgendwen kontrollieren wollt, der es gerade gemacht hat, sondern vier Augen sehen mehr als zwei. Und das ist ja schon ein komplexes Manöver, muss man
sagen. Genau, also ich frage auch immer alle, die da sind, ob das so gut ausschaut.
Ja.
Ist auch für die eigene, meine, die Verantwortung nimmt dir am Ende, wenn du im Kopf stehst, natürlich keiner ab, aber dass du mit einem besseren Gefühl da rausgehst.
Zum Monitoring wegen des Drehmanövers, da muss ich sagen, habe ich nichts in den Artikel reingeschrieben, weil ich es schwierig finde. Ich sag mal so, wenn man länger in so einem Covid-Bereich arbeitet, kennt man seine Patienten, weil wir ja schon bei den Leitlinien gesagt haben, diese Patienten liegen da länger. Ja? Wenn die Patienten komplett stabil sind, kreislaufstabil meine ich jetzt, beatmungsmäßig sind sie nicht stabil, sonst würden wir sie nicht gerade drehen, dann sage ich, wenig macht das Drehen leichter, wenig Monitoring. Da habe ich meistens für mich die Lösung, ich mache, wenn die keine Kreislaufprobleme haben, alles ab, außer den SpO2-Clip und die CO2-Messung, die über das Beatmungsgerät läuft. Kurz vorm Drehen mache ich auch den SpO2-Clip ab.
Also machst du doch alles ab.
Dann mache ich am Ende alles ab, außer die Sedierung und die Katecholamine laufen bei mir weiter. Also
ja, das mache ich auch nicht ab.
Okay, das habe ich dann falsch verstanden vorhin. Und dann mache ich den SpO2-Clip sofort, wenn der Patient auf dem Bauch liegt,
als genau, allererstes, das ist das erstes wieder.
Als erstes wieder dran. Wenn die Patienten hemodynamisch eher instabil sind, möchte ich meistens eher die Arterie dran haben. Das ist aber oft schwierig, weil ihr den Patienten dann nur über den Arm drehen könnt, wo die Arterie nicht liegt. Also über eine liegende Arterie drüber drehen.
Kann man machen, ist scheiße.
Auch so ein Praxistipp, ist es meistens leichter von der Tubusführung her, wenn ihr den Patienten so dreht, dass er zum Beatmungsgerät hinguckt. Ja. Leichter, das andere geht auch. Nachbereitung und dann sind wir auch fertig damit, das Monitoring möglichst schnell wieder dran bauen. Die Beatmung anpassen, wie gesagt, Compliance nimmt tendenziell ab. Also einmal kontrollieren, wie ist das Tidalvolumen? Muss ich da was an, muss ich da anpassen? Kaffdruck wieder entblocken, falls ihr überblockt habt. Alle unterbrochenen Therapien wieder anbauen. Und inklusive enterale Ernährung und weiterlaufen lassen. Und alles sorgfältig polstern.
Ja.
Genau.
Ja, vielen Dank, Torben, für die kurze, prägnante Zusammenfassung dieses sehr, sehr schönen Artikels, der, glaube ich, auch nochmal viel Licht ins Dunkel bringt. Ich war vor einem Jahr ungefähr, 10 Monaten, relativ erstaunt, dass es viele Häuser gibt, die auch durchaus große Intensivstationen betreiben.
Mhm.
Also so, jetzt sag mal, ab 12 Beatmungsbetten aufwärts, die wenig Expertise mit Bauchlage hatten. Also ich habe das, also ich weiß das von vielen Bekannten, die ich habe, die Bauchlage machen wir nie so ungefähr. Ich hatte immer so den Eindruck, weil wir arbeiten jetzt ja auch an keinem Supra-Maximalversorger, sondern auch an einem erweiterten
Schwerpunkthaus,
dass das relativ routiniert bei uns ist. Also dass es immer wieder vorkommt. Natürlich jetzt liegen dann bei uns vor Covid-Zeiten lagen bei uns jetzt nicht immer gleichzeitig 5 Patienten, die im schweren ADS waren, auf dem Bauch lagen, aber es kam halt immer wieder vor.
Ja.
Und da war ich etwas erstaunt, also auch wenn es jetzt vielleicht mal Häuser trifft, die ein schweres ADS versorgen müssen, die vielleicht nur 4 Beatmungsbetten haben oder 6 Beatmungsbetten, scheut euch nicht, ja, schaut euch die YouTube-Videos an, lest unseren Artikel dazu und dann bekommt ihr das schon hin.
Ja.
Falls ihr gar nicht wisst, wie es läuft, schreibt uns eine Mail, dann helfen wir euch. Aber natürlich nicht in Echtzeit.
Ja, genau. Es ist kein Hexenwerk und muss man sagen, gerade beim Covid-ADS, aber auch beim normalen ADS, der initiale Effekt ist manchmal beeindruckend.
Ja. Das wirklich. Und
also wenn du dann zu Anfang den Patienten irgendwie mit 80% Sauerstoff beatmet hast und du drehst ihn und eine Stunde später hast du den Sauerstoff von 80% auf 50% deeskaliert, ohne sonst groß was in der Beatmung zu drehen, das ist schon gut.
Ist schon cool.
Ja. Gut, so viel zu unserer Jubiläums Januar-Folge.
Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Es sind wieder 3:41 mittlerweile.
Ja,
wir hatten ja Besserung gelobt.
Es ist ein bisschen besser.
Es ist ein bisschen besser. Wir haben auch, falls es dem geneigten Hörer aufgefallen ist, ein bisschen was weggelassen.
Ja. Und ein paar Sachen wollte ich noch loswerden. Genau. Wir versprechen euch, oder ich verspreche, Johannes weiß davon gar nichts, dass wenn wir, wenn das mit den Jubiläumsfolgen so weitergeht und wir irgendwann die 50. Folge machen, dann machen wir eine Live-Folge. Dann mieten wir uns irgendeinen Raum und dann ist Covid ja hoffentlich vorbei und dann kann jeder, der will, vorbeikommen und wir setzen uns vorne hin. Und
dann machen wir das Apollo-Kino in Hannover, machen wir dann klar.
Zum Beispiel das Apollo-Kino und dann...
Da hat Torben nämlich geheiratet.
Dann, ja, stimmt. Dann können wir zusammen Bier trinken und wir nehmen Podcast auf und ihr könnt uns dabei zugucken, wie wir Pizza essen.
Und das finde ich ist eine ausgezeichnete Idee. Da bin ich sehr, sehr dafür. Also da hab ich jetzt schon Bock drauf.
Bis dahin... vielen, vielen Dank für alle Zuschriften. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns. Wenn euch das Ganze hier zu lang ist, auf einem anderen Kanal gibt es die Titriert-Folgen, wo das Ganze nochmal in etwas verdaulichere Häppchen zerschnitten wird.
Das dauert noch ein bisschen, aber die werden wahrscheinlich Ende der Woche kommen, sowas in dem Dreh.
Genau, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, zu uns zu unterstützen. Erstmal könnt ihr uns was in den Hut schmeißen. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr auf unserer Homepage unter Fördern bzw. Unterstützen. Oder ihr könnt Bewertungen hinterlassen. Ihr könnt uns auf iTunes bewerten und sogar einen Kommentar schreiben. Ihr könnt uns auf Spotify folgen. Das sind eigentlich so die beiden wichtigen Sachen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auf Facebook folgen.
In diesem Sinne.
Pin up Dogs, don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.